Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Ich begrüße Sie zu einem Wortwechsel von einer gemeinsamen öffentlichen Veranstaltung von Deutschlandfunk Kultur und der Volkswagen Stiftung im Schloss Herrenhausen in Hannover. Unser Thema: die Ökobilanz der Textilindustrie. Fast Fashion um jeden Preis. Es diskutieren Professor Sarah Jastram, Hamburg School of Business Administration, Christine Heckmann vom Naturtextilienversandhaus Hess Natur, Professor Heike Derwans, Institut für materielle Kultur, Universität Oldenburg, und Professor Martina Glomp vom Forschungsprojekt Slow Fashion an der Hochschule Hannover und Designerin. Frau Glomp, wenn wir Fast Food in den Raum werfen, kann sich sofort jeder etwas drunter vorstellen. Ich unterstelle mal, dass Fast Fashion noch nicht jedem wirklich ein Begriff ist. Seit wann redet man von Fast Fashion und was meint man damit?
Ich würde lieber positiver starten. Slow Fashion ist natürlich etwas, was es genauso lange schon gibt wie auch die Slow-Food-Bewegung, nur noch nicht von den Konsumentinnen so wahrgenommen wurde. Wenn ich kurz nochmal vielleicht die Prinzipien der Slow-Fashion nennen darf. Slow-Fashion, da geht es darum, den Konsum zu senken, die Lebensdauer von Textilien in der textilen Wertschöpfungskette oder besser des textilen Wertschöpfungskreislaufs zu halten und damit eben die Qualität von Textilien zu erhöhen und minderwertige Textilien weniger werden zu lassen.
Slow Food, um bei der Analogie noch eine Sekunde zu bleiben, gibt als Bewegung vielleicht seit 10 Jahren, Dutzend Jahren oder so. Ist es bei der Slow Fashion ähnlich?
Eigentlich genauso lange, es ist nur später wahrgenommen worden.
Frau Derwans, diese Diskussionsrunde, die wir hier haben, ist eigentlich per se schon ein Unikum. Wir sitzen hier 5 Frauen hoch. Die gesamte Diskussionsrunde sind Frauen. Ist das ein Indiz dafür, dass dieses Thema Mode, ob nun slow oder fast oder nachhaltig oder irgendwie, letztendlich doch Frauensache ist?
Ich war schon in vielen Veranstaltungen, wo männliche Diskussionsteilnehmer immer wieder darauf hinwiesen, dass das ganze Problem deshalb ist, weil Frauen sich so gerne schmücken. Danke für Ihre Reaktion. Ich halte das für eine sehr problematische Verkürzung.
Auch Männer ziehen gelegentlich was an, hörte ich.
Männer ziehen gelegentlich was an. Tatsächlich wissen wir aber auch selber aus eigenem Umkreis, dass Männer andere Kleidungsgewohnheiten haben als Frauen. Und ich möchte Frauen jetzt nicht als Opfer darstellen, aber nur noch mal herausstellen, dass an Frauen, gerade junge Frauen, wenn sie in den Beruf eintreten oder wenn sie auf dem Heiratsmarkt sind sozusagen, besondere Anforderungen gestellt werden. Junge Frauen müssen immer gepflegt und nett aussehen und sollen modisch gekleidet sein. Und da gibt es sehr, sehr starke Schönheitsideale. Und da rein kann natürlich diese Fast-Fashion-Industrie sehr gut arbeiten, indem sie eben gerade diese Zielgruppen immer wieder versorgt, ganz schnell mit neuen Trends, aber eben auch dieser gesellschaftliche Anspruch, eine Identität zu zeigen und einen wirklich ansprechenden Körper jeden Tag mit anderen Kleidungsstücken. Ne? Und das wird speziell von Frauen verlangt und nicht von Männern.
Frau Heckmann, wenn man wie Sie für einen Naturtextilienversand arbeitet, schätze ich mal, wird man gefeuert, wenn man in einem Billigladen irgendein T-Shirt für 2,90 kauft und dabei ertappt wird?
Also gefeuert vielleicht nicht gerade, aber ich glaube, Sie werden mich aus manchen Läden nicht rauskommen sehen. Wenn etwas günstig ist, dann zahlt jemand diesen Preis, irgendjemand in der Kette, die Umwelt, die Menschen etc.
Frau Jastram, muss man eigentlich sagen, das Problem von Mode ist nicht nur, dass sie schnell ist, sondern dass es letztendlich immer mehr ein Verbrauchsgegenstand wird, ein Ding, das man wegwerfen kann, wenn man weiß, dass sich der Konsum von Kleidungsstücken seit den 80er Jahren verfünffacht hat, dann weiß man einfach auch, dass die schiere Masse das Problem ist. Ist es das Grundproblem?
Also die Masse, die wird ja einerseits eben zur Verfügung gestellt, aber gleichzeitig eben auch konsumiert. Also ich habe heute gerade wieder zu unseren Studierenden gesagt, wenn wir nicht alle so viel Mode kaufen würden, dann würde wahrscheinlich auch nicht so viel Mode produziert werden. Es muss ja auch abgenommen werden. Und da sieht man schon aus meiner Sicht einen sehr, sehr starken Wertewandel in dem Sinne, welcher Wert wird eigentlich Mode zugesprochen? Ich habe neulich auf dem Flohmarkt mal versucht, ein paar Teile zu verkaufen. Das ist mir auch zum Teil gelungen, aber bei anderen Stücken auch nicht. Zu bestimmten Preisen, 3 Euro beispielsweise für ein Kleid. Und da habe ich mich gefragt, wieso finden die Menschen das jetzt zu teuer? Und wenn ich dann eben in manche Geschäfte gehe und sehe, da kostet das Kleid auch neu nur 6 Euro, dann verstehe ich auch, dass es eben inzwischen so ist, dass viele Konsumentinnen und Konsumenten erwarten, dass Textilien sehr, sehr wenig kosten und eben entsprechend auch niedrige Erwartungen haben an die Qualität, weil sie in größeren Mengen sie kaufen, weil sie sagen, das ist in Ordnung, wenn das Kleid nach einmal waschen schon nicht mehr so gut aussieht, macht das nichts, es hat ja nur 6 Euro gekostet.
Ist damit vielleicht letztendlich auch das Wort irreführend, wenn wir hier von schneller Mode, von Fast Fashion reden und es letztendlich das viel größere Problem ist, dass es eben Wegwerfmode ist?
Ja, also ich finde das Wort Wegwerfmode eigentlich genau sehr passend, weil es genau das bezeichnet, was es eben ist und wie es eben konsumiert wird. Es wird schnell gekauft, einmal getragen, weggeworfen.
Ich wollte noch was zum Begriff Fast Fashion sagen. Ich habe versucht nachzuforschen, wo kommt der her, wann finden wir den zuerst? Und ich habe ihn 1990 in einem Artikel der Vogue gefunden und da ging es um die Produktion der amerikanischen Marke Gap. Und die Geschichte, so wie ich sie jetzt erzählen würde, der Fast Fashion, ist tatsächlich erstmal eine Überlegung der Hersteller, wie können wir diese Modeströmung, also das, was sich verändert, was wir als schick und modisch sehen, wie können wir das ganz schnell durch diese ganze komplizierte Kette jagen?
Ne? Und auch so erschwingbar machen, und das ist ja fast tatsächlich ein demokratisches Element, wenn man so will, dass sich Leute mit kleinerem Geldbeutel leisten können, modisch daherzukommen. Frau Klomp.
Ja, ich möchte hier mal für die Position Modedesign sprechen, weil natürlich auch mit diesem Wertewandel der Entwertung ein Pullover für 3,99, damit sind natürlich auch alle, die an diesem Prozess der Entstehung dieses Pullovers betroffen sind, entwertet. Und wir Modedesigner sind redundant oder wertlos geworden. Aber wir stehen eigentlich im Zentrum, nämlich als die Person, die von der Faser bis zum Ende Einfluss ausüben kann und vor allem auch Leuten beibringen kann, was der Unterschied zwischen einem guten Pullover, einem schönen Pullover und einem hässlich produzierten 3,99 Pullover ist. Und daran arbeiten wir.
Ich wollte noch mal etwas sagen zu dem Begriff Demokratisierung. Das hat man schon bei IKEA früher immer gehört, dass die niedrigen Preise bei IKEA so eine Demokratisierung bedeuten, weil sie Design zugänglich machen für jeden und jede. Bei der Mode, finde ich, ist das sehr kritisch zu sagen, sehr niedrige Preise bedeuten eine Demokratisierung, weil es wirklich die Frage ist, ob das eigentlich stimmt. Man kann ja ein T-Shirt von einer nachhaltigen Marke auch schon für... Ich habe auch schon welche für 9,90 Euro gesehen. Man kann auch welche für 14 Euro manchmal kaufen. Oder wenn es bei bestimmten Marken im Sale ist, geht das auch ganz gut. Und deswegen ist so die Vorstellung, wenn ich es jetzt für 3 Euro kaufe, dann geht es mir besser, ist ja manchmal ein Trugschluss, wenn diese Teile dann nur eine kurze Lebensdauer haben. Und ich frage mich immer, wenn ich zum Beispiel bei Primark sehe, wie die Menschen da rauskommen mit diesen riesigen Tüten voller 3-Euro-Sachen, dann frage ich mich, geben die wirklich weniger Geld eigentlich aus am Ende des Monats? Denn diese Dinge halten ja auch nicht lange. Mir geht es manchmal so, dass ich in der Verzweiflung manchmal, ich bin vielleicht an einem Urlaubsort und habe mal wieder etwas Wichtiges, ich habe keine Strümpfe im Koffer gehabt. Und dann bin ich manchmal an einem Ort und muss manchmal in Geschäfte gehen, in denen ich sonst nicht einkaufe. Und dann bin ich manchmal total geschockt, wie auch schlecht die Qualität ist, auch wie niedrig die Preise sind. Da mag ich gar nicht einkaufen eigentlich, aber auch wie schlecht die Qualität ist. Und die Dinge halten dann wirklich nur einmal. Und ob das jetzt so demokratisch ist, wenn ich da jetzt jeden Tag hinkaufe und jeden Tag neue Dinge kaufen muss, weil sie gar nicht so lange halten. Also ich glaube, das ist fast so eine, wie eine Irreführung beinahe, das Ganze Demokratisierung zu nennen.
Ja, das entschuldigt die ganze Geschichte vielleicht auch ein bisschen. Frau Heckmann, Hess Natur arbeitet, wie der Name schon sagt, in dem Fall tatsächlich mit Naturmaterialien. kann man sagen, dass diese Fast Fashion, also dieses Schnelle und das Wegwerfen, tatsächlich etwas zusammenhängt mit dem Aufkommen und der enormen Verbreitung mittlerweile von Kunstfasern? Also ist Polyester sozusagen schuld daran, dass wir dieses Phänomen jetzt haben?
Ja, ich möchte einmal ganz kurz noch was dazu sagen. Ich habe einen schönen Spruch gehört, wie ich finde, kommt nicht von mir, der sagt, ich bin nicht reich genug, um billig einzukaufen. Und den finde ich immer sehr passend, weil wenn man sich am Ende des Tages überlegt, wie viel Geld man ausgibt für Mode oder auch andere billige Dinge, die man dann schnell wegtut, dann ist es eben am Ende des Tages doch sehr viel Geld. Und jetzt nochmal zu Ihrer Frage. Ja, man kann da schon eine Korrelation sehen zwischen dem Wachstum und Anstieg der Chemiefasern und auch von Fast Fashion. Und die sind einfach, die Chemiefasern, Polyester, ist einfach sehr, sehr, sehr viel günstiger in der Herstellung und in der Produktion als eine Baumwolle und zudem nochmal natürlich als eine Biobaumwolle oder als Rohstoffe aus biologischem Anbau, ja.
Ist das auch mit der Grund, Frau Derwans vielleicht und wer auch immer sich dazu auch noch äußern möchte, dass die Ökobilanz der Textilbranche wirklich so katastrophal ist? Also ich habe diese Zahl gelesen, dass alleine die CO2-Emissionen, die bei der Herstellung und beim Vertrieb entstehen, dass die mehr ausmachen als vom gesamten internationalen Flugverkehr und Schiffsverkehr zusammen. Also ist die Kunstfaser der böse Bub?
Nicht nur. Das ist die schlimme Antwort, denn die Baumwolle, ich sage immer, ist eine Diva. Die braucht die volle Sonne, die braucht aber auch ganz viel Wasser. Schädlinge lieben sie und den Verbrauch, den wir haben, und da haben wir die globalen Grenzen der Anbaugebiete von Baumwolle wirklich erreicht, da geht nicht mehr. Und wenn H&M, Zara, Inditex, die großen Firmen weltweit wachsen wollen und noch mehr produzieren wollen, dann brauchen die ja noch mehr Rohstoffe. So, wenn wir also am Ende sind mit der Baumwolle, dann müssen wir also anders unterfüttern. Und das wird eben seit Jahren gemacht. Da kann jeder für sich selber überlegen, wie viel reine Baumwolle man am Körper hat und eben... Selbst Bio-Baumwolle ist für, ich sag mal, Hardcore-Ökos auch noch vielleicht ein problematisches Produkt, weil auch sie braucht eben in den Gebieten Wasser, in denen kein Wasser ist.
Aber sie lässt sich recyceln, was man bei den Kunstfasern schlechterdings nicht sagen kann. Die landen ja zum Teil tatsächlich auf dem Sondermüll.
Frau Klomp. Wenn ich da was sagen darf, natürlich kann man Amerika und Russland nicht vergleichen und Kunstfasern mit nachwachsenden Rohstoffen, Naturfasern kann man auch so nicht vergleichen, weil man einfach ganz viele Aspekte berücksichtigen muss, um auch diesen ökologischen Handabdruck annähernd richtig zu gestalten. Es gibt ganz, ganz tolle neue Ideen, was Polyester betrifft, aber auch was Baumwolle betrifft, wie Lena Textil oder Pure Waste in Finnland, die einfach in ein Produkt drei Leben rein designen, wo man zum Beispiel zunächst mit einer zertifizierten Baumwolle arbeitet und dann recycelte Baumwollfasern zuführt. Das sind sehr komplexe Produkte. Der Knackpunkt ist natürlich, das geht alles nur dann, wenn nicht alle wieder jeden Tag 10 neue T-Shirts kaufen, sondern das T-Shirt auch zurückbringen oder das lange tragen.
Das Recyceln ist ja vor allen Dingen dann sinnvoll, wenn es, das ist der Fachbegriff, habe ich gelernt, Faser-zu-Faser-Recycling ist. Also nicht sozusagen ein neues Wegwerfprodukt, was die Lebenszeit ein Stück verlängert, aber dann doch auf dem Müll landet, entsteht, sondern tatsächlich neue Fasern. Und das ist ja etwas, was schlechterdings mit jedem Ausgangsstoff nicht möglich ist, oder?
Es ist schon häufig möglich. Die Qualität verschlechtert sich in der Regel ein bisschen. Daher wird bei den Flächen dann in der Regel nochmal eben neues Material dazugemischt. Es ist allerdings so, dass die meisten Stoffe mittlerweile in Mischungen sind. Das heißt, sie sind ein Polyester-Baumwollmix oder ein Polyacryl-Wolle. Und dann ist es eben sehr, sehr schwierig, bis im Moment eigentlich nicht möglich, in der Menge diese Fasern voneinander zu trennen. Und dann gibt es eben wirklich eine große Herausforderung beim Recyceln, weswegen wir zum Beispiel eben auch nur ökologische Grundfasern im Recycling einsetzen.
Es kommt ja auch noch das Problem der Chemikalien hinzu, die ganz beim genau. Färben benutzt werden oder bei der Beschichtung, Aufdrucke und Ähnliches. Ja. Auch das verschärft unmittelbar unmittelbar das Umweltproblem und macht so eine miese Ökobilanz. Frau Derwand.
Das ist einer der vielen Faktoren, warum das neben dieser komplizierten Kette und den einzelnen Fertigungsschritten, die in einzelnen Ländern stattfinden und das, was bei uns übrigens Made in China oder so ist, das ist der letzte Fertigungsschritt. Ja, das heißt nicht, dass also nicht an ganz anderen Ende der Welt die Baumwolle gewachsen ist oder schon mal das Garn gefertigt wurde oder so.
Ein Herrenhemd kann durch 140 verschiedene Hände gegangen sein.
Ja, also bis sie wieder bei uns in Europa ankommen, sind sie schon ein paar Mal wahrscheinlich um den Globus geflogen. Aber was nochmal wichtig ist für unsere Diskussion, wir müssen uns immer klar machen, in welchem Fertigungsschritt wir jetzt gerade sind und was hier eben gerade die schwierigen Stoffe oder die Rohstoffe sind, die teilweise verschwendet werden. Also da haben wir einmal das Wasser, da haben wir die Pestizide ganz am Anfang und da haben wir sicherlich dann am Ende Chemiestoffe zum Färben. Veredelungschemikalien gibt es noch ganz am Ende obendrauf. Dann haben wir auch, bevor es in den Container kommt, nochmal wieder Fungizide, damit die Baumwolle nicht tatsächlich im Container verschimmelt. Also wir haben eine unglaublich starke Verzahnung zwischen der Chemieindustrie und der Textilindustrie an den unterschiedlichen Schritten.
Die ökologischen Probleme haben wir, glaube ich, damit ganz gut angerissen. Aber zu nachhaltiger Mode, zu nachhaltiger Industrieproduktion, Textilproduktion würde ja eben auch gehören, dass es sozial nachhaltig sind. Und das sind vielleicht auch so Punkte, die dem armen Käufer an der Ladentheke eines Billigladens nicht immer jederzeit bewusst sein können, was da alles an sozialen Problemen in der ganzen Lieferkette dahinter steht. Sind wir alle ein Stück noch immer zu ignorant oder nicht genug aufgeklärt?
Also, Frau Jastram. Ich würde sagen, es ist eine Mischung und dann kommen noch andere Dinge dazu. Ich habe neulich unterrichtet und in dem Kontext den tollen Film True Cost gezeigt. Das ist ja ein Dokumentarfilm, bei dem man eben sieht, unter welchen Bedingungen Textilien hergestellt werden. Und da waren die Studierenden, das sind ja die sogenannten Millennials, die wir unterrichten, also junge Studierende, die jetzt so eben 19, die Jahrtausendwende 20. eben geboren sind. Und da hat eine Studentin gesagt, sie sei total geschockt gewesen, weil sie nicht wusste, dass das wirklich Menschen sind, die die Textilien heutzutage noch produzieren. Also es ist ihr irgendwie nicht klar gewesen, dass es tatsächlich die Personen da wirklich sitzen an der Nähmaschine. Aber das ist ja auch manchmal, wenn man Filme schaut über Tierhaltung und auch immer wieder geschockt ist, wie es eigentlich ist. Und insofern, also ich glaube, es ist eine Mischung. In der Textilindustrie gibt es noch schon mehr Aufklärungsdefizit vielleicht, als wenn es um Fleischkonsum und vegane Ernährung und so weiter geht. Da merke ich immer wieder, wenn ich Studierenden diesen Film zeige, wie völlig geschockt sie sind und dass sie dann sagen, sie möchten jetzt ihr Verhalten überdenken. Aber gleichzeitig ist Mode auch noch mal etwas anderes. Es ist ja nicht nur irgendein Konsumgut, sondern es prägt auch unsere Identität, was wir tragen. Es sind sehr viele soziale Normen im Spiel. Was wird von mir erwartet? Wie soll ich aussehen? Was ist wichtig? Und das wurde ja eben vorhin auch von Kollegin Derwans schon gesagt, ist ein sehr hoher Druck auf die jungen Menschen. Mit Social Media, Instagram und so weiter wird es nicht besser, möglichst immer schön auszusehen, immer anders auszusehen und immer irgendwas an die Kamera halten zu können. Da sind also verschiedene Treiber, die aufeinander wirken. Und ich glaube, es ist zum Teil, das war natürlich jetzt ein extremer Fall, diese eine Studentin, die so erstaunt war, ist aber tatsächlich ein echtes Zitat. Aber ich glaube, tatsächlich kann man noch weiter aufklären, aber es gibt auch sehr viel Druck oder, sagen wir mal, Treiber, die auch dazu führen, dass man sehr stark das Gefühl hat, immer wieder neue Textilien zu brauchen.
Aber all diejenigen, die in der Modebranche, in der Textilindustrie arbeiten, die wissen um diese Probleme. Das kann wahrscheinlich keiner behaupten, es nicht zu wissen. Also wir wissen, wenn wir über die soziale Dimension reden, Probleme mit Menschenrechten, mangelnde Arbeitssicherheit, zum Teil wirklich lebensbedrohlich mangelnde Arbeitssicherheit, Überstunden in einem Ausmaß, was gesundheitsschädlich ist, Hungerlöhne, die bezahlt werden, wovon kein Mensch leben kann, von der Gesundheitsversorgung ganz zu schweigen. Warum ist es so schwer, das zu ändern?
Also ich sage noch mal was zum Vorgehenden, was viel hässlicher und schlimmer ist. Die Leute wissen es zum Teil. Unsere, Repräsentativumfragen im Forschungsprojekt Slow Fashion, die haben gezeigt, dass viele, erstaunlich viele, genau wissen, was läuft. Die wissen genau, wo die Schwierigkeiten sind. Ich spreche jetzt nicht nur von uns als Nutzerinnen, sondern auch von uns als Designerin. Wir haben viel zu lange in unseren kleinen Tortenstückgedanken gearbeitet, Transparenz vermieden und uns gefühlt wie die 80er Superstars, die ein schickes Abendkleid entwerfen und denen unwichtig ist, wie die entstanden ist und was hinterher damit passiert. Und ich glaube, dass wir jetzt sogar noch ein schlimmeres Phänomen haben, dass es inzwischen auch Fake Sustainability gibt, weil es gerade ein bisschen trendy ist, mit Yoga machen und Reisen nach Indien auch nachhaltige Mode zu konsumieren. Und da gibt es inzwischen schon tolle Fast Fashion Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, diesen Look zu kopieren.
Ja, ich kenne tatsächlich da unterschiedliche Studien. Eine britische Studie hat herausgefunden, dass die Konsumierenden sich mehr Informationen wünschen und sagen, sie wissen nicht genug. Diese Studie, die jetzt in Deutschland gerade sehr neu unter 2000 Befragten stattgefunden hat, sagt nur eindeutig, man weiß es eigentlich. Und aus der Psychologie oder Betriebswirtschaft ist das Phänomen sehr bekannt und wird auch immer tiefer erforscht. Zum Beispiel auch in einer psychologischen Studie im Rahmen dieses Slow Fashion Projekts, wo es darum ging, wie viel zahlen Leute denn mehr für ein T-Shirt, wenn es zum Beispiel das GOTS-Siegel hat oder so. Der Effekt heißt Attitude-Behavior Gap auf Englisch, also dieser Unterschied zwischen meiner Einstellung, also ich bin ja eigentlich grün, ich will es ja eigentlich, aber jetzt ist heute Abend die Party und da hängt dieses Glitzerkleid und ich nehme es jetzt doch noch mal schnell mit. Also, dass man sich vielleicht da auch manchmal selbst ein bisschen in die Tasche lügt, wie nachhaltig jetzt man eigentlich lebt.
Frau Heckmann, Sie wollten dazu auch noch mal was sagen. Frau Heckmann, Sie wollten darauf reagieren. Ich möchte aber die Frage im Raum lassen, warum ist es so schwer, auf der Seite derjenigen, die produzieren, wenn wir das alles wissen und offenbar, Sie haben es noch mal gesagt, Frau Derwans, auch die Konsumenten darum wissen, da etwas zu ändern.
Einmal dazu noch, eine große deutsche Tageszeitung hat vor einigen Jahren getitelt, an der Kasse ist Bangladesch und Rana Plaza vergessen. Bestätigt genau
Rana
das.
Rana Plaza war dieser furchtbare Unfall, also
genau.
Das eingestürzte Gebäude, genau. In dem mehrere Textilfabriken waren und über 1000 Menschen gestorben sind.
Ganz genau, über 2000 Verletzte, über 1000 Tote. Und das beschreibt es eben, was Sie gerade einfach gesagt haben, auch nochmal sehr gut auf einen Punkt. Warum ist es so schwierig? Es ist aus vielen Gründen schwierig. Es ist eine sehr komplexe Kette. Das ist aber kein Grund, weil man kann in diese Kette einsteigen als Unternehmen. Man muss es wollen. Ja, ich glaube, der Wille ist einer der größten Faktoren. Da hat das Textilbündnis, was 2014 gegründet wurde von Minister Müller und vom Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit, schon viel erreicht. Ich habe es selber erlebt, dass vor einigen Jahren vor dem Textilbündnis ich auf einem Podium war und von einem großen Branchenvertreter gesagt wurde, ja, das mit der Nachhaltigkeit, das können Sie machen in der Nische und so, aber das ist ja nichts für die Masse. Das würde jetzt keiner mehr so öffentlich auf dem Podium sagen.
Aber dann was anderes tun und dann sind wir wieder bei dem Bruch zwischen Sagen und Tun.
Nein, also es hat sich schon einiges getan, das kann man nicht anders sagen. Ist es genug? Nein. Muss ich noch mehr tun? Ja. Ist es zu langsam? Auch. Ja, aber man kann in die Kette einsteigen. Es gibt Möglichkeiten eben mit einem GOTS-Siegel, was die ganze Kette zurückverfolgt, die Baumwolle bis zum Feld. Man kann mit Organisationen zusammenarbeiten in der Konfektion. Ja, man kann seine textile Kette transparent machen. Wir haben das getan. Und
wir Assess Natur, wenn man das alles kann, Sie haben gerade das Bündnis angesprochen von Minister Müller 2014 gegründet, aber nur die Hälfte der Firmen in dem Bereich, man kann sagen, immerhin schon die Hälfte der Firmen, aber nur die Hälfte der Firmen macht mit.
Ja, es gibt jetzt einen nationalen Aktionsplan und gibt ja schon einen Gesetzesentwurf zur Sorgfaltspflicht für globale Lieferketten, was wir persönlich sehr begrüßen würden.
Ein Punkt, bevor wir nochmal zu der Verantwortlichkeit dann der Firmen und die guten und die bösen Anführungsstriche im Geschäft kommen, möchte ich nochmal rausgreifen, Stichwort Kinderarbeit. Ich erinnere an den Marsch der Kinderarbeiter, den es 1998 gab und die Kinder selbst seinerzeit darauf verwiesen haben, dass es ihnen um bessere Bedingungen geht und nicht, dass die Kinderarbeit grundsätzlich verboten wird, weil das für viele einfach eine Überlebensfrage ist.
Es ist eine Überlebensfrage, aber man muss sich ja fragen, warum ist es eine Überlebensfrage? Es ist eine Überlebensfrage, weil die Grundlöhne der Eltern zu niedrig sind. Und das ist ein unhaltbarer Zustand, der durch die niedrigen Preise, die hier von den Marken an die Lieferketten eben weitergegeben werden, ausgeübt wird. Das ist die Wurzel und der Kern des Problems und ich denke, da sollte man dran gehen.
Und noch immer ist es so, obwohl... Obwohl es den Marsch der Kinder gab, obwohl die Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen sich auf das Thema draufgesetzt haben, dass jedes 10. Kind weltweit arbeitet und die Hälfte davon ist unter 12 und die Hälfte davon arbeitet unter extrem gefährlichen, nicht nur nicht zuträglichen, sondern extrem gefährlichen Zusammenhängen und Bedingungen.
Ich möchte dazu noch mal eine Perspektive aus den Geistes- und Sozialwissenschaften einbringen. Und zwar sprechen wir von einem Neokolonialismus. Und es ist also, wenn wir uns das Phänomen, über das wir hier sprechen, anschauen, dann ist es klar, dass Design die Gewinne der Unternehmen und die Unternehmenssitze, also im, wir sagen dazu, globalen Norden haben, weil es eben vielleicht nicht nur Westeuropa und Nordamerika ist, also deswegen globaler Norden und die Produktion und auch die gesamten Probleme, über die wir hier sprechen, die sind und bleiben auch im globalen Süden. Und das sind nun zufällig die Länder, die immer noch über Währungen und politisch und über andere Verflechtungen immer noch abhängig sind vom globalen Norden und da immer noch in ja, so Abhängigkeitsnetzen hängen. Und dann kommt die Kleidung zu uns zurück, wird hier kurz konsumiert, kurz getragen und wird dann teilweise als Müll in diese Länder wieder zurückgeschifft und kann dort teilweise nicht mehr getragen werden, sondern wird da verbrannt.
Nehmen wir es gleich nochmal auf, möchte nur unsere Hörerinnen und Hörer sagen, was sie da gerade hören, nämlich den Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Heute aus dem Schloss Herrenhausen in Hannover von einer gemeinsamen öffentlichen Veranstaltung mit der Volkswagen Stiftung. Unser Thema Ökobilanz der Textilindustrie, Fast Fashion um jeden Preis. Es diskutieren Professor Martina Glomp, Forschungsprojekt Slow Fashion, Hochschule Hannover, Christine Heckmann vom Naturtextilienversandhaus Hess Natur, Professor Sarah Jastram, Hamburg School of Business Administration und zuletzt hörten Sie Professor Heike Derwans vom Institut für Materielle Kultur, Universität Oldenburg. Ihr Stichwort nochmal aufnehmend und in die Runde gebend. Der Süden sagt natürlich, oder einige im Süden, ihr mit euren Standards und Normen und Verhaltensanforderungen betreibt eine moderne oder versteckte Form von Protektionismus.
Also dazu direkt, es gibt diese Verhaltenskodizes der Unternehmen für die produzierenden Unternehmen. Das hat sich mittlerweile relativ weit durchgesetzt. Dazu muss man aber sagen, dass die basieren auf den international gültigen Menschenrechten und Arbeitsrechten der Vereinten Nationen und dass sie von den jeweiligen Ländern auch ratifiziert sind. Und die Herausforderung ist in der Regel eigentlich nicht auch, dass es in den Ländern selber nicht Gesetze zu diesen Themen gibt, sondern es ist die Diskrepanz zwischen der Umsetzung der Gesetze und der gelebten Situation.
Also ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der noch ein bisschen zu kurz gekommen ist, meiner Ansicht nach. Wir haben über Produktion, über faire Produktion, über korrekte, gute, nachhaltige Produktion und Konsum gesprochen. Wir stehen aber vor einer völlig neuen Situation, nämlich, dass sich Berge von Altkleidern sammeln, die bald eben nicht mehr, wie Sie gesagt haben, in diese Länder gesendet werden können. Es ist ja lange Zeit so gewesen, dass die Lumpensammler die Bösen waren, die Dreckigen, die Armen. Jetzt ist es ja ein bisschen anders. Die für uns sortieren, die tun eine wertvolle Arbeit, indem sie die Altkleider sortieren und bestimmten neuen Dingen zuordnen. Da hört man jetzt natürlich sehr oft, dass die Sortierer ein bisschen beteiligt werden sollen und vielleicht die Produzenten von Kleidung etwas draufzahlen müssen, genauso wie die Konsumentinnen. Und das finde ich eine ganz gute Idee. Und dazu natürlich auch unsere Arbeit im Designbereich der letzten Jahre setzt sich eben sehr, sehr viel mit bereits genutzter Kleidung oder ungenutzter, weggeworfener Kleidung auseinander. Und wir finden inzwischen Möglichkeiten, genutzte Kleidung auch massenmarkttauglich wieder einzusetzen in den Prozess. Und das ist unsere Hauptaufgabe auch, nicht mehr neu und mehr zu produzieren, sondern sinnvoll auch weggeworfenes, entsorgtes, nicht mehr als gut befundenes wieder einen Wert zu geben und weiter zu verwenden.
Frau Derwand.
Es wäre genau meine Frage jetzt nochmal an Frau Glomp. Sie bilden aus. Welche Chancen haben denn die jungen Designerinnen bei Ihnen, A, in der Fast-Fashion-Industrie was zu verändern oder wie können sie sonst was verändern?
Ja, unser Ausbildungsschwerpunkt sind Designstrategien, nachhaltige Designstrategien und zwar entlang des gesamten Kreislaufs. Das heißt, die vereinzelten Dinge, die vorher betrachtet worden sind, versuchen wir ganzheitlich und auch transdisziplinär zu betrachten. Bei uns in der Lehre idealerweise arbeiten Studierende zusammen mit Technikerinnen, aber auch mit Schülerinnen und wir versuchen diese Grenzen, und das ist sehr schwierig, aufzubrechen. Natürlich werden von unseren Studierenden weniger in die Fast Fashion gehen und versuchen neue Wege gründen. Es gibt tolle Geschäftsmodelle, Service, Reparaturwerkstätten, Designwerkstätten. Der gestopfte Pullover. Kommen Sie doch zu uns. Wir zeigen Ihnen tolle Möglichkeiten, wie der fantastisch aussehen kann. Designer sind auch Designerinnen, sind Serviceleistende. Und das wollen wir auch bleiben und wollen helfen. Und wir sind momentan in einer Phase, wo unsere Studierenden natürlich nicht so gerne bei bestimmten Firmen gesehen werden, weil sie sehr kritisch sind.
Das heißt, auch die Designer und die Lehre hat eine Verantwortung für das, was sich tut. Lassen Sie uns einen Moment nochmal die Verantwortung der Unternehmen diskutieren. Die sagen natürlich zum einen, wir sind nicht dafür verantwortlich, wenn es Staatsversagen gibt in den betreffenden Ländern, wo sie in den Lieferketten mit Produzenten und mit Vertragspartnern zusammenarbeiten. Zum anderen haben sie natürlich eine Verantwortung. Und die Frage ist, was besser funktioniert, um sie dieser Verantwortung auch bewusst zu machen und sie entsprechend zum Handeln zu bewegen. Die Guten aufs Podest zu stellen oder die Schlechten an Pranger zu stellen? Frau Jastrem.
Wenn ich mich mit Unternehmen unterhalte, dann sage ich häufig, es ist eigentlich nicht so wichtig, was die Unternehmen glauben, welche Verantwortung sie haben, sondern die Gesellschaft spricht ihnen eine bestimmte oder wie wir das so neudeutsch sagen, die Stakeholder, also die Interessensgruppenvertreter, die sprechen den Unternehmen schon die Verantwortung zu, die sie meinen, die Unternehmen zu haben. Und es gab eben lange immer so eine Ausweichdiskussion, dafür können wir doch nichts, was in den Wertschöpfungsketten passiert. Und da wir können ja denen nicht sagen, wie in Bangladesch, wie sie ihre Fabrik managen sollen. Aber man sieht es eben immer mehr, dass auch gerade die junge Generation eben sagt, wenn da jetzt ein T-Shirt von einer bestimmten Marke produziert wurde und wir sind nicht einverstanden mit den Produktionsbedingungen oder wenn meinetwegen Menschen erkranken, weil Pestizide bei der Baumwollernte zum Einsatz gekommen sind und man das manchmal eben rückverfolgen kann, dann kann das Unternehmen natürlich sagen, das ist nicht unsere Verantwortung, aber wenn die Konsumentinnen und Konsumenten so weit gehen würden und boykottieren würden, dann müsste das Unternehmen eben reagieren.
Vielleicht mehr noch zur Rolle der Konsumenten. Verantwortung der Unternehmen will ich noch nicht ganz hergeben, diesen Punkt. Es ist ja schon so, dass es ein Eigeninteresse geben könnte, das es aber nicht in jedem Fall tatsächlich gibt. Und wir, die wir hier sitzen und diskutieren, sind sozusagen die Guten. Da ist der Naturstoffversandhandel, da sind die Lehrende, da ist die Designerin, die sich alle mit dieser Frage Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, ökologische Verantwortung befassen. Wie ist es zu schaffen, dass tatsächlich auch die H&Ms dieser Welt, die die ersten Anstrengungen schon machen, aber eben die Massenproduzenten sich ihrer Verantwortung bewusst werden?
Also wer ganz stark Veränderung bewirkt, sind die NGOs.
Nichtregierungsorganisationen.
Nichtregierungsorganisationen oder die zivilgesellschaftlichen Organisationen. Also wenn man sieht, was Greenpeace für eine Wirkung hat in den Kampagnen, die sie immer wieder machen. Das ist natürlich nicht in allen Ländern so. Oder in Deutschland haben wir auch noch die Clean Clothes Campaign, die sehr zum Teil aggressiv Kampagnen fahren gegen Unternehmen und einen stärkeren Treiber dadurch auslösen in Richtung mehr Nachhaltigkeit, leider als die Konsumentinnen und Konsumenten, die da eigentlich viel mehr Einfluss hätten durch ihre Macht im Konsumprozess, das aber häufig nicht nutzen. Aber die Nichtregierungsorganisationen, die haben sehr, sehr starken Einfluss. Greenpeace hat ja beispielsweise mal eine sogenannte Detox-Kampagne umgesetzt, wo sie eben Unternehmen auch benannt hat und die Chemikalien in Textilien. Und das hat ganz viel sofort ausgelöst. Also wenn man da mal so ein Ranking macht, der Negativbeispiele von Unternehmen mit vielen Chemikalien in den Textilien, da passiert dann plötzlich so einiges in den Unternehmen. Also im Moment habe ich den Eindruck, dass die Nichtregierungsorganisationen in Deutschland sehr starke Treiber sind, aber auch die Regierungen interessanterweise und die Politik. Das hat aber eine ganze Weile gedauert. Also die Politik ist da sehr zögerlich gewesen. Auch auf europäischer Ebene hat er immer sehr zögerlich, sehr sanft irgendwie Preise verliehen manchmal für unternehmerische Verantwortung.
Also eher aufs Podest statt an den Pranger, um auf die Frau zu kommen.
Und jetzt gibt es da aber ja ganz andere Vorhaben, also Berichterstattungspflichten neuerdings, gesetzliche und auch die Diskussion eben um gesetzliche Verpflichtung zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht. Das sind natürlich so Dinge, wo man sehr viel Veränderung jetzt sieht, auch auf unternehmerischer Ebene.
Frau Klamp.
Also es braucht auf der einen Seite natürlich gesetzliche Unterstützung, das ist ganz klar. Ich finde es sensationell, was die NGOs machen, auch durch Anprangern. Wir halten es eher damit, positive Beispiele zu setzen. Und anstatt schöner Kleider machen wir zum Beispiel die Useless-Ausstellung, die auf Wanderschaft in Deutschland geht und positive Beispiele zeigt. Weil es braucht alles Positives, negative Dinge bloßstellen, aber es braucht eine Einstellungsveränderung der Nutzerinnen und vor allem eben auch ganz klare politische Regelungen, die es vereinfachen, die Hindernisse auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu schaffen.
Die Konsumentinnen und die Konsumenten hätten, wenn sie sich denn zusammen täten, eine ungeheure Macht. Man hört aber natürlich oft auch den kritischen Punkt, dass gesagt wird, jetzt schiebt ihr die Verantwortung eines gesammelten Wirtschaftssystems, das so ist, wie es ist, in die Hände des armen einzelnen Rockkäufers oder des Hosenkäufers. Also wird nicht letztendlich der Konsument überfordert mit der Verantwortung, wenn man sagt, ihr könnt die Dinge rumreißen? Frau Derwans und dann Frau Heckmann.
Ein Beispiel dafür ist die Siegelschlacht, die ausgebrochen ist. Also viele Unternehmen machen sich ihr eigenes kleines bio-öko-faires Siegel mit eigenen Maßstäben darin. Und wir wissen aus Umfragen, dass VerbraucherInnen sich aber da eine Regierungsinitiative wünschen, die eben Klarheit in den Siegeldschungel, wie er in den Medien genannt wird, gibt. Und das wäre so ein Beispiel, was man angehen könnte.
Ja, also ich glaube, die Verantwortung liegt natürlich bei den Unternehmen und auch bei der Regierung. Und die Verantwortung der Unternehmen, sie haben sie ja ausgelagert an die Lieferkette, indem sie die Produktion ausgelagert haben. Das entbindet sie aber einfach nicht mehr ihrer Verantwortung. So kann man es einfach nicht mehr sehen. Und Sie hatten ja jetzt aber gefragt auch, warum kommt es eben, dass die Verantwortung nicht übernommen wird? Und wie kann man da stärker hinkommen? Ich glaube, dass die Verantwortung nicht den Konsumenten und Kunden ausgelagert wird, aber ich sehe es eher als eine Chance für die Kunden, wirklich etwas zu bewegen und mit ihrer bewussten Kaufentscheidung einen Beitrag zu leisten. Das entbindet aber in keinster Weise die Unternehmen ihrer Verantwortung und auch der Regierung nicht ihrer Verantwortung.
Ja, zumal ja Produkte wie zum Beispiel von Ihrem Unternehmen, was da sicherlich sauber ist, in Anführungsstrichen, was die Verwendung von Naturprodukten angeht und auch ökologische, soziale Hintergründe. Aber sie muss man sich auch leisten können. Da gibt es die T-Shirts für 3,15 Euro nicht. Und das nützt demjenigen, der in dem Moment kaufen will, auch nicht, dass er sagt, okay, das kostet zwar jetzt 35, aber dafür hält es 25 Jahre, weil Er braucht die 35 in dem Moment. Also nicht das kleine, nette Unternehmen, alles sauber und rein, sondern die Masse der Unternehmen ist gefragt. Frau Jastra.
Es gibt durchaus T-Shirts aus nachhaltiger Baumwolle hergestellt, die man auch für 12 Euro bekommt. Und die Frage ist, wie viele T-Shirts braucht man denn eigentlich? Und ich würde nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, die Konsumentinnen und Konsumenten werden in die Verantwortung gezogen, wenn sie über ihren Konsum nachdenken sollen. Wir sind doch alle mündige Bürgerinnen und Bürger, hoffe ich, oder die meisten von uns. Und Konsum ist auch eine Entscheidung, die ist auch bewusst. Da muss man auch nicht sein Gehirn ausschalten. Man kann doch auch drüber nachdenken, jeder von uns und jede von uns, was man da eigentlich tut. Und sich darüber Gedanken machen, dass das möglicherweise auch ein politischer Akt ist, zu konsumieren, mit dem man auch ein Signal sendet. Viele Menschen entscheiden sich ja auch, vegetarisch zu leben. Und zwar nicht, weil sie Fleisch nicht mögen, sondern als eine politische, bewusste Entscheidung. Und das machen auch Menschen mit verschiedenen, unterschiedlichen Einkommen. Und natürlich, die Verantwortung darf man nicht abgeben von den Unternehmen. Aber man kann sich auch durchaus darüber bewusst sein, dass wir auch als Konsumentinnen und Konsumenten was tun können. Und im Englischen diesen Begriff vote with your wallet. Also durch die Kaufentscheidung, Wallet ist ja das Portemonnaie. Also man kann wie ein Wähler handeln, indem man das Geld, was man hat, eben auf der einen oder anderen Seite dann ausgibt. Und es gibt ja auch nicht nur schwarz oder weiß. Es ist ja auch nicht nur so, dass man sagt, entweder gehe ich immer nur zu Primark oder ich gehe immer nur zu Hess Natur. Sondern man kann ja auch sagen, ab und zu, so mache ich das immer, wenn ich das Gefühl habe, bestimmte Dinge sind für mich schwierig, dann sage ich mir immer, aber wenigstens ab und zu versuche ich es doch ordentlich zu machen. So kann man schrittweise da was tun.
Ich sehe das natürlich ein bisschen anders als kritische Kulturwissenschaftlerin. Also für mich ist es unverständlich, warum wir die komplexesten Computersysteme bauen können, warum wir unglaubliche Sachen auf dieser Welt überwachen und steuern können und dann eben diese 300 T-Shirts nicht nachverfolgen mit RFID-Chips oder was weiß ich für Techniken. Also das ist einfach für mich Wirtschaftslogik, die da sehr verflochten ist mit der Politik. Das ist naturgemäß aus meiner Perspektive dann auch die Erklärung, warum wir an dem Stand sind, wo wir sind. Und ich bin eben nicht der Meinung, dass die Konsumentinnen hier diese Verantwortung haben, also wie Sie es auch gesagt haben.
Es ist kein Entweder-Oder, es ist ja nicht entweder die Konsumentinnen und Konsumenten oder die Unternehmen. Also als erstes sowieso die Unternehmen.
Aber es ist schon mal gut, wenn wir uns da einig sind, als erstes die Unternehmen.
Wenn die sich aber nicht bewegen. Wenn die sich nicht bewegen, dann können wir sie vielleicht etwas in Bewegung setzen, indem wir entsprechend Marken unterstützen, die uns gefallen und andere Marken eben nicht unterstützen.
Das ist genau das, was ich meinte mit der Chance, die eben Kunden haben mit ihrer bewussten Kaufentscheidung. Und ich glaube, darüber hinaus braucht es aber eben wirklich, um die Masse zu bewegen, braucht es beides. Es braucht nicht entweder aufs Podest heben oder den Druck, sondern ich glaube, es braucht genau beides. Es braucht den Druck der NGOs. Es ist ihre Aufgabe, aufzuzeigen, wo es Missstände gibt. Und ich glaube, und das war auch unser Ansatz, zum Beispiel beim Textilbündnis beizutreten, es braucht auch die Beispiele, die vorangehen und die eben genau sagen, es geht. Und es geht nicht nur für uns, sondern es geht für alle. Die Techniken sind da, die Möglichkeiten sind da. Es geht schon.
Ich kann mich da nur anschließen. Es ist fast alles massenmarkttauglich möglich. Wir haben zwei Probleme. Einmal wissen Nutzerinnen und auch Designerinnen gar nicht so genau, was Qualität ist. Wir müssen also ganz unten anfangen und in Schulen wieder Handarbeitsunterricht, mehr tanzen, mehr singen, mehr Freude, nicht nur büffeln und dann kaufen gehen als Ersatzbefriedigung. Und zum Zweiten ist es enorm wichtig, dass die Unternehmen uns ernst nehmen. Ich bin von vielen Unternehmen eingeladen worden, um auch ein Coaching in Sustainable Design Strategies anzubieten, unsere massenmarkttauglichen Designergebnisse zur Verfügung zu stellen. Überall, wo ich eingeladen war, hieß es, ja super, die Glom kommt, da sind wir ein bisschen nachhaltig und passiert ist nichts.
Wir haben eine Studentin von Ihnen eingestellt.
Ja, ich habe ja gesagt, es sind viele Unternehmen gewesen, nicht alle.
Ich frage mich gerade, was ist denn hier noch die Politik, wenn die Politik nicht NGOs sind? Ich kenne eine NGO, Femnet, super, machen viel super Arbeit. Da machen Studierende von uns mit, die arbeiten da ehrenamtlich. Also viel dieser NGO-Arbeit ist Umsonstarbeit, ist Kulturarbeit, ist Care-Arbeit, die, wie wir wissen, bei Frauen nicht bezahlt ist in unserer Gesellschaft. Da frage ich mich, warum die PolitikerInnen, die dafür bezahlt sind, die Politik in Deutschland zu machen, warum die nicht ethisch und moralisch sozusagen uns Bürgerinnen, Wählerinnen vertreten können, warum das nochmal extra NGOs sein müssen, die da nochmal sich...
Haben Sie eine Antwort auf diese sehr berechtigte Frage?
Jetzt wird es sehr politisch.
Machen Sie es.
Vielleicht möchte Frau Jastram erst was dazu sagen. Ich hab sie mit dem Mikro winken sehen.
Na, ich wollte ausnahmsweise die Politik kurz in den Schutz nehmen, weil wir in Deutschland ja schon starke Vorstöße gerade haben seitens der Politik. Also eben besonders Minister Müller, auch andere Ministerien. Das ist ja der Minister aus dem Entwicklungsministerium.
Der ein Wertschöpfungskettengesetz plant, was aber auch heftig angegriffen wird.
Der plant
Unternehmen.
Der hat vorgeschlagen, dass Unternehmen in die Verantwortung gezogen werden sollen, menschenrechtliche Sorgfalt im Hinblick auf ihre gesamte Wertschöpfungskette, da Verantwortung zu übernehmen für diese Themen, was nicht ganz einfach ist. Ich bin nach wie vor der Meinung, obwohl ja hier auch argumentiert wurde, man könne alles so leicht zurückverfolgen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Unternehmen Schwierigkeiten haben, Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu übernehmen, weil vieles außerhalb ihrer, sage jetzt mal, direkten Managementkontrolle liegt.
Aber es sind gerade die Großen, die er in die Pflicht nehmen will, nämlich ab 500 Mitarbeiter
aufwärts, ja, macht das für
die Kleinen.
Die Großen haben ja auch erst recht die Probleme. Die kleinen Unternehmen, die haben ja kleinere Wertschöpfungsketten, die zwar genauso lang sind, aber wo nicht insgesamt weniger Akteure beteiligt sind, weniger Zulieferer. Je größer das Unternehmen, je mehr produziert wird und je größer die Produktvielfalt, desto komplexer sind die Wertschöpfungsstrukturen. Aber grundsätzlich ist das eben ein Vorstoß, der schon für viel Aufregung sorgt und sozusagen sehr auch gerade Forderungen von Femnet und so weiter ja aufgreift, die lange im Raum standen. Also ich stimme zu, dass die Politik da vielleicht etwas zögernd war lange Zeit. Aber ich finde, man sieht jetzt sehr starke Vorstöße. Das Ministerium plant ja auch die Einführung eines grünen Knopfes, der uns wie so ein Label zeigt, welche Textilien wir kaufen können, weil sie eben grün sind. Was auch immer das genau bedeutet, das weiß ich noch nicht, das ist noch nicht bekannt geworden. Aber es werden schon so einige Dinge, plötzlich finden sie statt, obwohl ja zum Teil in der Vergangenheit sehr viel Widerstand von Seiten der Industrie
existierte. BDA hat auch schon heftig Kritik angemeldet, zu bürokratisch und man muss Staatsaufgaben übernehmen und ähnliches.
Die Verbände sind da häufig sehr kritisch, weil sie auch die Masse der Industrie oder beziehungsweise auch die Breite vertreten. Interessanterweise gibt es aber immer mehr Unternehmen inzwischen, Tchibo, Otto und Co., die inzwischen sagen, ach, ein gewisses Maß von Regulierung finden wir gar nicht so schlecht, wir machen die Sachen sowieso. Und die eigentlich häufig die Politik manchmal überholen. Also Tchibo beispielsweise auch und andere Unternehmen in der ACT-Initiative, wo sie eben ganz bewusst mit Gewerkschaften kollaborieren, um sich für Living Wages, also
Löhne, ja, von denen man leben kann. Und die haben natürlich ein Interesse dran, wenn die das machen, dass es gesetzliche Rahmen gibt, dass alle es machen müssen, weil dann haben die Wettbewerber nicht möglicherweise kostengünstige Vorteile, indem sie die Standards unterlaufen. Aber Sie müssen jetzt schon drauf reagieren.
Ich würde das jetzt auch gerne noch hören.
Ich würde hier mal sagen, dass das jetzt alles so ganz neu hier ist, ist ja nicht ganz der Fall. Wir haben jetzt 2019, die Textilindustrie hat sich aus Deutschland verabschiedet in den 70er Jahren. Ja, das war die lange Werkbank, erst die DDR und osteuropäische Länder. Und schon seit eigentlich 20 Jahren ist das alles so, wie es ist. Und Hess Natur und viele andere Pionierunternehmen, die es teilweise nicht mehr gibt, sind tatsächlich ja auch 20 Jahre und älter. Die Lobby konnte politisch einfach in den letzten 20 Jahren, war so stark, dass sich nichts getan hat. Also so würde ich es nennen.
Applaus Und wenn dieselben Firmen, die vorher über, wie Frau Derwans gerade gesagt haben, vielleicht 2 Jahrzehnte Lobbyarbeit gemacht haben, dass eben sich nichts verändert, dass dieselben Unternehmen jetzt bereit sind, sich eigene Standards zu geben oder sich Initiativen anzuschließen, dann hat das was damit zu tun, dass sie sich schlicht nicht mehr leisten können, weiter Business as usual zu machen.
Ich würde sagen, es gibt auch einen Veränderungsprozess in den Unternehmen durch, sage ich auch mal, Fluktuation. Also auch die Managerinnen und Manager sind ja auch nicht mehr die aus den 70er Jahren. Die jungen Menschen sehen ja manchmal die Dinge auch ein bisschen anders heutzutage, auch aus den Unternehmen. Das ist ja auch jetzt immer so ein bisschen polarisierend dargestellt, die Unternehmen sozusagen als homogene Masse. Wenn man sich anschaut, die Nachhaltigkeitsmanagerinnen und Manager bei Tchibo beispielsweise, die haben ja Menschenrechte studiert zum Teil. Das sind ja ganz andere Managerinnen auch heutzutage, die wir da auch finden in den Unternehmen und die in den Unternehmen sehr, sehr viel bewirken.
Denen man dann schon auch nicht nur unterstellen mag, dass das reines Grünwaschen oder Weißwaschen ist, sondern dass die das schon ziemlich ernst meinen.
Ja, das kann ich nur unterstützen. Ja. Und das andere ist ja, ich befürchte, es hat leider eben diese Katastrophe von Rana Plaza gebraucht, damit eben doch ein Umdenken stattfindet und diesen wirklich schrecklichen Impuls gegeben hat zu einem Anfang der Veränderung.
Das geht eigentlich fast als Schlusswort durch. Ich möchte ganz zum Schluss noch eine Frage loswerden an Sie alle vier. Vielleicht mit Ihnen beginnen, Frau Jastram, was Sie hier heute anhaben. Ihr Jäckle, die Hose, der Anzug da drüben, noch ein Anzug. Was wissen Sie über die Kleidung, die Sie anhaben?
Also ich habe tatsächlich mir seit einiger Zeit vorgenommen, dass ich immer frage, wenn ich Kleidung kaufe, was das für Kleidung ist. Und ich habe heute Hess Natur angezogen, weil ich natürlich wusste natürlich, auf welchem Panel ich hier heute sitze. Also insofern
es
kann ich die
auch
Frage beantworten.
Es hätte auch eine andere Naturstofffirma sein können.
Hätte es
Frau Glomp, was wissen Sie über Ihre Kleidung?
Ja, man sieht ja, ich finde es auch nicht schlimm, dass manchen Stoffen steht das gut, wenn sie ein bisschen älter sind.
Der Schal hat einige Fetzen, muss man dazu sagen, für diejenigen, die es
aber selbst designt. Zu meinem arabischen Hemd möchte ich was sagen. Als ich 1989 bei Vivienne Westwood zum ersten Mal aufschlug, war die Firma so klein und war in einem besetzten Haus, sodass wir dort als Designer, wir waren auch nur 3, wenn wir die Kleidung von Vivienne Westwood tragen mussten, uns die selber nähen mussten. Hier ist ein Vivienne Westwood Label drin. Das Hemd habe ich selber genäht 1989 und trage es immer noch fast jeden Sommer.
Und es ist kein Polyester.
Seide.
Da alles von uns kommt, was ich heute trage und ich für den Bereich verantwortlich bin, kenne ich jede Produktionsstätte, in dem die einzelnen Teile gefertigt wurden.
Und die Schuhe?
Die Schuhe auch. Das Leder aus Deutschland.
Das
ist ein Leinenanzug aus Hessenleinen, eines der letzten Anbauprojekte in Deutschland für Leinen. Ein Baumwoll-T-Shirt mit Baumwolle aus der Türkei, gefertigt in Mazedonien.
Frau Derwans, ich sehe schon, ich überrasche Sie nicht mit der Frage. Sie sind alle gut vorbereitet.
Ich habe noch eine andere Slow-Fashion-Strategie sozusagen gewählt. Ich habe geschaut, dass ich einen Anzug brauche, der mir wirklich passt und der auch veränderbar ist, sollte ich doch mal zunehmen. Bin also zu einer lokalen Anzugschneiderin gegangen und dann haben wir diesen Sommerstoff ausgesucht und dann wurde der für mich gemacht und kann eben auch noch verändert werden, sollte hier sich noch was verändern.
Da muss ich schon noch nachliefern. Ich kann mit all dem nicht mithalten. Das Einzige, was für das, was ich hier anhabe, spricht heute, ist, dass es das schon seit 12, 13, 14, 15 Jahren gibt und wahrscheinlich auch noch mal 15 halten wird. Damit geht der Wortwechsel zu Ende. Er kam heute aus dem Schloss Herrenhausen in Hannover von einer gemeinsamen öffentlichen Veranstaltung von Deutschlandfunk Kultur und der Volkswagen Stiftung. Das Thema Ökobilanz der Textilindustrie, Fast Fashion um jeden Preis, diskutierten Professor Martina Glomp vom Forschungsprojekt Slow Fashion, Hochschule Hannover und Designerin, Christine Heckmann vom Naturtextilienversandhaus Hess Natur, Professor Sarah Jastram von der Hamburg School of Business Administration und Professor Heike Derwans vom Institut für materielle Kultur, Universität Oldenburg. Ihnen allen vielen herzlichen Dank.